Kontinent, das europäische Magazin. Mit Jochen Marmitt.
Herzlich willkommen. Wir stehen kurz vor einem Jahrestag, den es so nie geben dürfte und der sich bitte auch nicht wiederholen darf. Wir sind in der Woche vor dem zweiten Jahrestag des russischen Großangriffs auf die Ukraine. Aktuell bewegt sich die Front im Osten des Landes nur wenig. Russland führt seinen Krieg gegen die Ukraine allerdings unerbittlich weiter. Bleibt westliche Hilfe aus oder kommt verzögert, wird sich die Ukraine an der Front weiter schwer tun, dem Druck standzuhalten. Wir wollen heute einen Blick auf eine weiter schwierige Situation werfen. Auf die Menschen entlang der Grenze im Bombenhagel, auf die, die sich arrangieren mussten und nun Kollaborateure genannt werden, und auf die, die kämpfen müssen. Rebecca Barth beginnt zunächst mit der Frage, wo steht die Ukraine 2 Jahre nach Beginn des Krieges?
Alles in Ordnung, knarzt es aus dem Funkgerät. Bevor Soldat Oleg an der Front bei Kupiansk seinen Unterstand verlässt, nimmt er Kontakt zu seinen Kameraden auf. Nur wenn es sicher ist, steigt Oleg aus dem Unterstand in den Schützengraben. Hier den Schützengraben weiter, 800 Meter entfernt, ist schon der Feind. Dort im Wald. Von dort schicken sie Drohnen. Was uns schützt, ist der Fluss. Es ist ein kalter, wolkenloser Tag in der Ostukraine. Bestes Wetter für Drohnenpiloten. Sie bestimmen zunehmend den Krieg. Die Ukraine hat sich zum Ziel gesetzt, ihre Unterlegenheit bei Mensch und Material mit technischen Kampfmitteln auszugleichen und mehr Drohnen zu produzieren. Der massive Artilleriemangel liegt vor allem an ausbleibenden Hilfen aus dem Westen. Soldat Oleg ist enttäuscht. Ich erwarte gar nichts, weil die Politiker in Brüssel nicht sehen, was hier wirklich los ist. Sie kennen das nur aus den Nachrichten und von dem, was sie fernab der Front gezeigt bekommen. Ich kann von ihnen nichts erwarten. In Kiew kämpft Daria Kalinyuk eigentlich gegen die Korruption in ihrem Heimatland. Seit 2 Jahren aber kämpft sie auch für den Sieg der Ukraine, wie sie es nennt. Ihre Waffe ist die Lobbyarbeit. Sie spricht auf Veranstaltungen, gibt Interviews, trifft Abgeordnete in Partnerländern oder vernetzt sich mit der Zivilgesellschaft. Das größte Hindernis auf dem Weg, den Krieg zu beenden, sei die Strategielosigkeit des Westens, kritisiert Kalinyuk. Es gab zunächst keinen Plan B für den Fall, dass die Ukraine nicht untergeht. Aber als die Amerikaner erkannten, dass die Ukraine nicht fallen wird, gab es keinen Plan, der Ukraine zum Sieg zu verhelfen. Sie hatten Angst, dass Russland eskalieren könnte. Diese Angst haben sie immer noch. Sie können nicht zulassen, dass Russland gewinnt, aber der Plan ist, Russland auch nicht verlieren zu lassen. Fast 2 Jahre nach Kriegsbeginn ist die Ukraine gefangen, zwischen russischen Angriffen und westlicher Unentschlossenheit, in einigen Ländern sogar verkommen zum Spielball der Innenpolitik. Im Präsidentenbüro ringt die ukrainische Führung verzweifelt, nicht nur um mehr Geld und Waffen, sondern auch um Sicherheitsgarantien. Entsprechende Abkommen verhandelt die Ukraine aktuell mit den G7-Staaten, erklärt Ihor Zhovka, stellvertretender Leiter des ukrainischen Präsidialamtes. Wir werden dieses System mit dem Gedanken bilden, dass die beste Sicherheitsgarantie für mein Land die Mitgliedschaft in der NATO ist. Aber bevor wir dieses Ziel erreichen, was natürlich erst nach einem Sieg möglich ist, brauchen wir dieses System, um die Sicherheit der Ukraine jetzt und in Zukunft zu gewährleisten. Mit Großbritannien unterzeichnete die Ukraine bereits eine Vereinbarung zur Sicherheitskooperation über die nächsten 10 Jahre. Frankreich und Deutschland folgen. Kritiker bezeichnen die Vereinbarungen hingegen als schwach. Es würde lediglich bestehende Unterstützung festgehalten. Die Vereinbarungen aber bieten keinen echten Schutz, so die Kritik. So manch einer zieht sogar einen Vergleich zum Budapester Memorandum, jenem Abkommen aus den 90er Jahren, das der Ukraine territoriale Integrität gewährleisten sollte. Im Gegenzug gab das Land damals seine Atomwaffen ab. Ihor Zhovka weist die Vorwürfe zurück. Diese Dokumente werden sicherlich keine Wiederholung des Budapester Memorandums. Was wir bekommen werden, sind echte Sicherheitsverpflichtungen und Zusicherungen für mein Land von den stärksten Ländern Europas. Hunderte Kilometer weiter östlich stemmt sich Soldat Oleg weiter gegen die russischen Angriffe. Über Politik versuche er nicht nachzudenken, sagt er. Nach 2 Jahren Krieg könnten die Lebensrealitäten in der Hauptstadt und in den Frontgebieten kaum unterschiedlicher sein. Oleg will weiter kämpfen, auch wenn die Unterstützung aus dem Westen versiege. Meine Zeit wird kommen. Natürlich werde ich sterben. Und meine Kinder werden sagen, mein Vater ist im Krieg gestorben. Aber vielleicht haben wir einen Schutzengel und halten durch bis zum Schluss. Ein Ende des Krieges ist vorerst nicht in Sicht, obwohl ihn sich auch viele Soldaten an der Front wünschen. Verhandlungen mit Russland aber schließt die ukrainische Führung aus. Und auch der russische Machthaber Putin gibt zu, er habe seine Kriegsziele in der Ukraine noch nicht erreicht.
Zwischen Sicherheitsgarantien und Munitionsmangel. Die Ukraine am 2. Jahrestag des russischen Angriffskrieges. Der Beitrag von Rebecca Barth. Sie hören SR2 Kulturradio mit Kontinent, Ihrem europäischen Magazin. Und einem Schwerpunkt auf der Ukraine heute, 2 Jahre nach Beginn des Krieges. Andrea Beer nimmt uns nun mit an die ukrainisch-russische Grenze in die Region Sumy. Sie liegt nicht entlang der heißen Frontlinie, doch die Menschen in der Region im Nordosten der Ukraine stehen dennoch unter russischem Dauerbeschuss. An der sogenannten Stillen Front.
Eine junge Frau im blauen Anorak spielt auf dem verstimmten schwarzen Klavier in der Altanka. Die weiß gestrichene Holzrotunde ist mit aufwendigen Schnitzereien verziert und das Wahrzeichen von Sumy. Die Gebietshauptstadt der gleichnamigen Region im Nordosten des Landes hat eine rund 400 Kilometer lange Grenze mit Russland. Entlang dieser Grenze gibt es keine aktiven Kämpfe, doch russischer Beschuss ist tödlicher Alltag. Auch für die Jugendlichen Lisa, Polina, Kirillo und Vyacheslav, die kichernd durch die Innenstadt streifen. Wir überlegen ehrlich gesagt noch, aber ich möchte nirgendwo hingehen. Naja, mal sehen, wie es wird. Wenn es schlimmer wird, muss ich sowieso weg. Einige von unseren Eltern waren schon im Ausland und sie haben gesagt, es wäre besser, dort zu bleiben. Dort würde es mehr Möglichkeiten geben. Wir könnten dort besser leben und wir hätten dort eine bessere Ausbildung und auch ein besseres Leben in der Zukunft. Im Zuge von Moskaus Großinvasion in die Ukraine besetzen die russischen Angreifer auch einen Teil der Region Sumy. Sie können vertrieben werden, doch das Leben entlang der ukrainisch-russischen Grenze, es bleibt brandgefährlich. Das kleine Dorf liegt rund 13 Kilometer entfernt von der Grenze und aufgrund der Nähe droht außer Raketen und Drohnen auch russische Artillerie. Jederzeit kann es losgehen, fasst erst Mitro Honcharov nüchtern zusammen. Der 38-Jährige leitet den zivilen Katastrophenschutz der Region Sumy und steht in Druzhba vor dem zerschossenen Gemeindehaus. Die Frontlinie ist hier im Grunde das gleiche wie in den Regionen Donetsk und Luhansk. Aber hier verläuft sie eben entlang der Staatsgrenze der Ukraine. Das heißt, ukrainische Truppen leisten entlang der Grenze Widerstand gegen die russischen Angreifer. Die Menschen sind in ständiger Gefahr, denn sie können durch russische Waffen getötet werden. Auch sogenannte Sabotagetrupps aus Russland sind in der Grenzregion Sumy ein großes Problem, so Dmitro Honcharov. Nach Angaben der ukrainischen Grenztruppen verüben diese Sabotagetrupps tödliche Anschläge, sowohl auf Militär als auch auf Zivilisten. Ein Beispiel. Im Juni 2023 erklärte die Forstverwaltung von Zvezda im Gebiet Sumy, 6 ihrer Mitarbeiter seien von russischen Saboteuren erschossen worden. Die ukrainisch-russische Grenze zu sichern sei schwierig, so Andriy Demtschenko, Sprecher der ukrainischen Grenztruppen. Beim russlandtreuen Nachbarn Belarus ginge das eher.
По кордону з Білорусі ми можемо проводити
An unserer Grenze zu Belarus können wir die notwendigen Befestigungen direkt an der Grenze aufbauen. Leider geht das an der Grenze zu Russland nicht, weil die Ukraine jeden Tag von dort aus beschossen wird. Wir verstärken die Verteidigungsanlagen in Richtung Russland so nahe wie möglich an der Grenze. Das können mal 500 Meter sein, mal ein Kilometer, woanders vielleicht noch weiter weg. Das hängt vom Gelände ab und der Situation zum Zeitpunkt solcher Arbeiten. Was Saboteure angeht, da versucht der Feind auch die Lage in den Grenzgebieten auszukundschaften und die Standorte der Verteidigung zu enttarnen, um dann gezielte Angriffe auf diese Orte zu verüben. Wir wissen auch, dass sie das Gebiet vermint haben, insbesondere die Straßen, die im Grenzgebiet verlaufen. Im Dorf Druzhba begutachtet Bürgermeister Jewhen Haritonow die Ruine, die einmal sein Gemeindehaus war. Zerstörte Möbel, herabhängende Leitungen, kaputtes Dach, Schutt und Wasser auf dem Boden sind nach einem russischen Angriff übrig geblieben. Von fast 5.500 Einwohnerinnen und Einwohnern seien rund 3.000 geblieben. Leute mit Kindern sind natürlich weg, aber wir arbeiten weiter. Ich als Gemeindevorsitzender. Wir werden uns verteidigen, wenn sie hierher kommen. Die Menschen wollen ihr Zuhause nicht verlassen, weil sie nicht wissen, wo sie hingehen sollen. Deswegen bleiben alle hier. Im grenznahen Dorf Druzhba schiebt Tamara Andrijewna unterdessen ihr Fahrrad über den matschigen, holprigen Weg. Trotz aller Schwierigkeiten will die 62-Jährige bleiben. Ich habe doch Kartoffeln und Konserven, sagt sie. Und wohin soll ich auch? Sohn und Schwiegersohn sind Soldaten und Tamara Andrijewna harrt mit Tochter und 5 Enkelkindern im abgelegenen Druzhba aus. Eine Ärztin gäbe es, doch Medikamente seien teuer und die Versorgung schlecht. Mit Lebensmitteln sieht es hier schlecht aus. Früher haben wir humanitäre Hilfe bekommen, aber das hat aufgehört. Mein Haus ist auch schon kaputt. Die Fenster sind einfach herausgeflogen, 2 Wochen, nachdem ich sie wieder eingebaut hatte. Es ist immer dieselbe Geschichte. Früher war es ja normal, aber jetzt sterben unsere Kinder. Bei zufälligen Begegnungen im Dorf verteidigen einige den Angreifer Russland. Man wisse ja gar nicht, woher die Raketen kommen würden, meint ein alter Mann, vor der Ruine seines Hauses, das von einer Rakete getroffen wurde. Auch die Verkäuferin in dem winzigen Brotkiosk findet es nicht weiter schlimm, dass Russland so nahe ist.
Normal.
Für mich ist das in Ordnung. Aber warum denn? Jeder ist doch irgendwo in der Nähe. Irgendwo ist Polen in der Nähe und irgendwo Ungarn und überall ist die Ukraine. Aber was ist mit dem Krieg, fragen wir. Das ist keine Frage an mich. Aber Sie leben hier doch. Ich bin keine Politikerin. Oft seien die Alten für Russland, glaubt der Dorfbewohner Leonid Kriukov. Auch sein Haus wurde schon von Raketen getroffen. Sie haben einfach hier gelebt und viele wurden in der Sowjetunion geboren. Ich übrigens auch, ich bin schon 60, aber ich denke nicht so. Ich glaube, bei unseren Leuten hier denkt die Hälfte so und die Hälfte anders. So sind die Leute, 50 zu 50. Vor einer Metzgerei steht ein agiler älterer Mann vor einem weißen Lieferwagen. Mit diesem fährt er über Land und versorgt die Dörfer entlang der Grenze mit Wurst. Ich wohne in einer anderen Gegend, in der es nicht so gefährlich ist. Aber solange es geht, versuchen wir alles hierher zu bringen. Was sollen wir schon machen? Du fährst eine Straße entlang und siehst, oh, da ist was eingeschlagen, ein Krater im Boden. Du fährst weiter. Und es kann sein, dass es beim nächsten Mal einschlägt, wenn ich gerade dort fahre, oder? Das heißt also, aufs Ganze gehen oder gar nicht. Wir fangen mit den gefährlichen Bezirken an und fahren dann wieder in die sicheren zurück. Er wuchtet ein paar Kisten in den Lieferwagen. Ich war schon vorne an der Front. Leute, arbeitet ihr heute noch? Fragt der Chef. Der Wurstfahrer muss weiter. Die Frau im Freiluftklavier in der Holzrotunde in Sumy hat keine richtige Ruhe mehr, denn auch andere warten erkennbar ungeduldig auf den Platz, um zu musizieren. Alle wissen, das Klavierspiel kann jederzeit unterbrochen werden durch tödlichen russischen Beschuss aus dem nahegelegenen Russland.
Die stille Front, unterwegs mit Andrea Beer an der ukrainisch-russischen Grenze. Und damit wechseln wir in den Süden. Ein halbes Jahr war die ukrainische Region Kharkiv unter russischer Besatzung. Während die einen in den Folterkammern von Isjum verschwanden, arrangierten sich die anderen mit der Besatzungsmacht. Heute werden Menschen von den ukrainischen Behörden rigoros verfolgt, die unter Verdacht stehen, mit den russischen Besatzern zusammengearbeitet zu haben. Doch nicht alle finden das korrekt. Und vor allem das Misstrauen zersetzt die Gemeinschaft. Rebecca Barth.
In einem schmucklosen Keller arbeitet Dmitri Nowitzki. Er ist Polizist in Kupiansk im Osten der Ukraine. Gemeinsam mit seinen Kollegen klärt er Verbrechen auf, untersucht Raketeneinschläge und versucht, Plündereien zu verhindern. Eine Aufgabe aber ist für Nowitzki besonders wichtig. Wir wissen, dass es hier noch viele Kollaborateure gibt. Einige sind in die Westukraine oder andere Regionen gegangen. Wir arbeiten daran. Und auch unsere Belegschaft wurde erneuert. Junge Kollegen aus anderen Bereichen. Wir sind arbeitsfähig. Solange es die Möglichkeit gibt, werden wir in diesem Bereich ermitteln. Früher oder später wird jeder für seine Taten gerade stehen müssen. Kupiansk liegt nur wenige Kilometer von der Front entfernt. Ein halbes Jahr war die Stadt unter russischer Besatzung. Dann konnten die ukrainischen Truppen sie zurückerobern. Auch mit Dmitri Nowitzkis Hilfe. Der Polizist hat wichtige Informationen für die ukrainischen Truppen gesammelt. Eine lebensgefährliche Aufgabe. Es gab viele Kollaborateure unter meinen Kollegen. Sie haben die Seiten gewechselt und begonnen, uns zu verraten. Sie wussten, wo wir wohnen, unsere Daten, wo wir uns aufhalten, welche Autos wir fahren. Sie haben den Russen gezeigt, wen und wo sie suchen mussten. Kupiansk ist kein Einzelfall. Der Krieg gegen die Ukraine ist auch eine Geschichte der Kollaboration. Besonders bekannt der Fall Cherson im Süden des Landes. Hier waren es zum Teil Beamte des Inlandsgeheimdienstes SBU, die unter Verdacht stehen, für Russland gearbeitet zu haben und so ein schnelles Vorrücken der Angreifer ermöglicht zu haben. Heute jagt die Ukraine Kollaborateure in den befreiten Gebieten und hat dabei ein Problem, erklärt Oleksandr Pawlitschenko von der Helsinki-Gruppe für Menschenrechte. Die Praxis zeigt, die größten Kollaborateure fliehen. Also diejenigen, die Führungspositionen in der Verwaltung, der Polizei, der Justiz oder Bildung innehatten. Sie fliehen nach Russland und erhalten dort hohe Geldsummen und Wohnungen. Sie festzunehmen wird nicht möglich sein. Zurück bleiben kleine Mitläufer. Ihre Rolle und das Ausmaß der Verbrechen sind unbedeutend, aber natürlich standen sie diesem Regime bei. In seinem Büro im ostukrainischen Isjum zeigt Lokaljournalist Konstantin Chrihorenko die jüngste Ausgabe seiner Zeitung. Prozesse gegen Kollaborateure sind ein wichtiges Thema für Chrihorenko. Er floh vor den russischen Truppen, fürchtete als Journalist um sein Leben. Die Besatzung habe bis heute Spuren in der Stadt hinterlassen, sagt er. Zwischen den Menschen, die unter der Besatzung waren, und denjenigen, die danach zurückgekehrt sind, entstand ein Riss. Und den gibt es bis heute. Ich kenne viele Leute, die kollaboriert und mit den Besatzern zusammengearbeitet haben. Ich traue diesen Leuten nicht. Sie sind immer noch in der Stadt, laufen frei auf den Straßen herum und haben ihre Einstellung nicht geändert. Gegenseitiges Misstrauen und Vorwürfe prägen die von russischer Herrschaft befreiten Gebiete. Viele Rückkehrer verdächtigen diejenigen, die blieben, der Kollaboration. Andersherum heißt es, wer die Besatzung nicht erlebt habe, solle sich kein Urteil bilden, wie man es geschafft habe, zu überleben. Auch der Bürgermeister von Isjum floh vor den russischen Truppen. Manche bezeichnen ihn deswegen als Verräter. Bürgermeister Valeri Marchenko kann einem Teil der Bevölkerung nicht vertrauen, sagt er. Nein, es gibt einen Teil der Leute, die kollaboriert haben. Wir waren fast 6 Monate besetzt und sie haben mit den Russen zusammengearbeitet. Ich glaube, sie warten immer noch auf ihre Rückkehr. Aber jetzt verhalten sie sich anders, damit sie keine Probleme bekommen. Sie sind für die Ukraine und unterstützen die Streitkräfte. Aber ich glaube, tief in ihren Herzen warten sie auf die Russen. Schon im März 2022, nur wenige Wochen nach Beginn des russischen Angriffskrieges, erlässt die ukrainische Regierung ein Gesetz zur strafrechtlichen Verfolgung von Kollaborateuren. Das aber sei viel zu weit gefasst, kritisieren Menschenrechtler wie Oleksandr Pawlitschenko, und daher für Richter ein Problem. Pawlitschenko gibt ein Beispiel. So passiert in einem besetzten Dorf in der Region Cherson im Süden der Ukraine. Im Dorf leben noch Menschen und die Besatzer bringen humanitäre Hilfe, Lebensmittel und Hygieneartikel. Sie gehen nicht von Tür zu Tür und verteilen die Lebensmittel, sondern fragen nach der Verwaltung des Dorfes. Man nennt ihnen also eine Frau, die früher im Dorfrat war. Ihr werden die Lebensmittel überlassen und sie verteilt sie an die Dorfbewohner. Nach ukrainischer Gesetzgebung könnte diese Frau wegen Zusammenarbeit mit dem Besatzungsregime angeklagt werden. Das Vorgehen stößt in der Ukraine auf Kritik. Eine zugemüllte Wohnung in einem mehrstöckigen Gebäude in Izium. Hier lebt Serhii Krivorotow. Er hat während der Besatzung bei der Post gearbeitet, etabliert von den russischen Sicherheitsdiensten. Wenn die Leute nicht gearbeitet hätten, wir waren ja nicht die Einzigen. Wir wollten nicht nur Geld verdienen, wir leben ja hier. Wohin mit all dem Müll? Er lockt Ratten an, die kommen in die Häuser und Keller. Ob Post, Müllabfuhr oder Schule, wer unter dem Besatzungsregime gearbeitet hat, macht sich für Journalist Konstantin Chrihorenko verdächtig. Das Misstrauen untereinander ist bis heute groß. Nur Zeit und eine faire Gesetzgebung könne helfen, das Trauma zu überwinden, meint Bürgermeister Marchenko.
Ein Riss geht durch die Gesellschaft. Kollaboration und Misstrauen in den befreiten Gebieten. Die Reportage von Rebecca Barth. SR2 Kulturradio mit Kontinent, ihrem europäischen Magazin, haben Sie eingeschaltet. Im Streit über ein Startverbot russischer und belarussischer Athleten bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris haben nun 35 Staaten den Druck auf das IOC, das Internationale Olympische Komitee, erhöht. Die Sportministerien aus diesen 35 Ländern sprachen sich nach Angaben der litauischen Regierung für einen Olympia-Ausschluss russischer und belarussischer Sportler von den Spielen 2024 aus. Hintergrund ist natürlich der russische Angriffskrieg, der nun seit fast 2 Jahren in der Ukraine tobt. Dabei gab es vor 10 Jahren aus anderen Gründen einen olympischen Skandal, der bis heute ebenfalls russische Sportlerinnen und Sportler betrifft. Vor 10 Jahren kam nach Olympia in Sotschi der russische Staatsdopingskandal ans Licht. Maßgeblich bei der Aufdeckung beteiligt war Hajo Seppelt. Zusammen mit Josef Opfermann geht es nun um die Vorfälle damals und die Folgen daraus, die bis heute den Weltsport mit Aufräumarbeiten beschäftigt.
Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2014 in Sotschi. Russland präsentiert sich der Weltöffentlichkeit als traditionsbewusstes Land. Stolz auf seine Geschichte, seine Musik und Kultur. Das einzig für Eröffnungs- und Schlussfeier neu gebaute Fischt-Stadion erstrahlt auf den Rängen in den russischen Nationalfarben Weiß, Blau und Rot. Die Nationalhymne erschallt aus den Kehlen eines Männerchors. Eine vor russischem Nationalstolz strotzende Veranstaltung. Neben Staatschef Wladimir Putin auf der Ehrentribüne, der erst wenige Monate zuvor gewählte Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, IOC, Thomas Bach. Er empfängt die Athletinnen und Athleten aus aller Welt staatsmännisch und beschwört zur Eröffnung die olympischen Werte.
Respektiert die Regeln, kämpft fair, seid sauber.
Wladimir Putin blickt von der Ehrentribüne ins weite Rund. Kameras fangen sein zufriedenes Lächeln ein. Putin habe in diesem Moment, so sagt es der russische Dopingdrahtzieher Grigori Rodchenkov später, längst über alles Bescheid gewusst. Dass es hinter den Kulissen seiner Spiele alles andere als fair und sauber zugehen würde, wegen eines staatlich organisierten und orchestrierten Doping-Vertuschungssystems. Es ebnete den Gastgebern den Weg bis auf Platz 1 des Medaillenspiegels.
Dreifacher nach Erfolg für die Russen. Dreimal Russland vorn.
Und das ist der ganz große Triumph für die russische Mannschaft.
Wie konnte es so weit kommen? Schon kurz nach den Winterspielen meldet sich ein Whistleblower bei der ARD-Dopingredaktion. Sein Name Vitali Stepanow. Er und seine Frau Julia möchten etwas erzählen. Vitali war schon 2010 an die Welt-Anti-Doping-Agentur herangetreten mit brisanten Informationen über Doping in Russland. Damals ist er noch Mitarbeiter der RUSADA, der russischen Anti-Doping-Agentur. Seine Freundin Julia, eine erfolgreiche Läuferin über 800 Meter. Im Job bei der RUSADA bekommt Vitali hautnah mit, wie betrogen und vertuscht wird. Privat erlebt er, Julia dopt, weil ihre Trainer es von ihr wollen. 2013 wird sie für 2 Jahre gesperrt. Vitali Stepanow sagt:
Während unseres ersten oder zweiten Gespräches hat sie mir ganz klar gesagt, dass alle Sportler in Russland dopen. Dass die Funktionäre und Trainer klar sagen, dass du mit deinen natürlichen Voraussetzungen nur so und so weit kommen kannst. Um Medaillen zu bekommen, brauchst du Hilfe. Und diese Hilfe, das ist Doping. Verbotene Substanzen.
Das, was die Stepanows der WADA berichten, reicht der Organisation aber nicht, um Konsequenzen zu ziehen. Generaldirektor Olivier Nigli rechtfertigt das Vorgehen später so.
Es war die Geschichte einer jungen Athletin, die von ihrem Trainer gedopt wurde. Aber es ging zu der Zeit nicht um das russische System.
Der ARD berichtet Julia Stepanova aus dem Innersten der russischen Leichtathletik. Es sind Aussagen, die aufhorchen lassen.
Sie nehmen ein beliebiges Mädchen, füttern sie mit Tabletten und sie läuft dann. Und morgen wird sie gesperrt und dann finden sie ein neues. Sie füttern sie und sagen, nimm das, alle nehmen das.
Und sie liefert sogar Beweismaterial, wie ihr Trainer etwa ganz offen über den Einsatz der Mittel spricht und sie verteilt. Heimlich aufgenommen mit dem Handy, hier im Deutschen nachgesprochen.
Wir können noch mit Oxandrolon und mit Primobolan arbeiten. So, hier hast du die Pillen.
Was ist das?
Oxandrolon.
Die Recherchen werden im Dezember 2014 in der ARD-Dokumentation Geheimsache Doping, wie Russland seine Siegermacht veröffentlicht. Nun wird die WADA doch aktiv. Eine Sonderkommission unter ihrem ehemaligen Präsidenten Richard Pound aus Kanada untersucht die Vorwürfe und legt erschreckende Dopingpraktiken offen. Zunächst vor allem in der russischen Leichtathletik.
Wir haben mögliche kriminelle Verstöße identifiziert. Wir fanden Vertuschungen, wir fanden zerstörte Proben in den Labors, wir fanden Geldzahlungen, um die Ergebnisse der Dopingtests zu verbergen.
Der Internationale Leichtathletikverband schließt Russland aus. Die russische Anti-Doping-Agentur wird von der WADA suspendiert, dem Moskauer Doping-Kontrolllabor die Akkreditierung entzogen. Es ist ein sportpolitisches Erdbeben. Und doch erst der Anfang. Im Frühjahr 2016 taucht ein weiterer Whistleblower auf und lässt das Märchen von den schillernden Sotschi-Spielen platzen. Der frühere Leiter des Moskauer Labors, Grigori Rutschenkov. 2016 war er nach den aufkommenden Ermittlungen aus Russland geflohen. In den USA packt er im Interview mit der New York Times aus. Behauptet, es habe bei Olympia 2014 in Sotschi ein staatlich gestütztes Dopingsystem gegeben. Zusammen mit der RUSADA und dem russischen Geheimdienst habe er positive Dopingproben russischer Athleten vertuscht. 15 russische Medaillengewinner seien gedopt gewesen. Es habe Löcher in der Wand zum Kontrolllabor gegeben, durch die positive Dopingproben russischer Sportler gegen saubere ausgetauscht wurden. Überwacht vom russischen Geheimdienst. Manipulation und Vertuschung im großen Stil. Der Höhepunkt des russischen Staatsdopingsystems. Angeordnet von ganz oben. Grigori Rutschenkov erinnert sich.
Putin wollte alles wissen. Sein Ansatz war, sag mir, was dein Problem ist und wir werden alles tun, um es zu lösen.
Aus Ihrer Sicht ist es absolut klar, dass Putin Bescheid wusste über die Dopingvertuschung bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi?
Ja, das kann er nicht abstreiten.
Die Vorgänge rund um Sotschi wurden später durch die sogenannten McLaren Reports bestätigt, infolge einer weiteren von der WADA in Auftrag gegebenen Untersuchung, durchgeführt von Sonderermittler Richard McLaren. Ihn beeindruckt die Dimension der Affäre bis heute.
Ich war mit einem Wort schockiert und ich war überrascht über das Ausmaß. Es war sehr viel größer als das, worüber wir zunächst berichten konnten. Das, womit wir es zu tun hatten, hat eine Wellenbewegung ausgelöst, die bis heute anhält.
Mehr als 1000 russische Athleten in 30 Sportarten haben zwischen 2011 und 2015 von einem staatlich gelenkten Dopingsystem profitiert. So steht es in McLarens zweiteiligem Bericht. Das Internationale Olympische Komitee verhängt in Bezug auf die Spiele von Sotschi zunächst Sanktionen, lässt dann aber Sportler jeweils unter Auflagen doch bei den Spielen in Rio 2016 und Pyeongchang 2018 antreten. Als sogenannte olympische Athleten aus Russland. Der Eindruck drängt sich auf, der Wille, Russland als Nation in Gänze hart zu bestrafen, fehlt. Und das, obwohl die Manipulationen weitergehen. Als die RUSADA 2019 wieder zugelassen werden soll, wird klar. Von der russischen Agentur herausgegebene Labordaten von Athleten, die vom Dopingsystem profitiert haben sollen, waren zu deren Gunsten manipuliert worden. Günter Janger, der deutsche Ermittler der Welt-Anti-Doping-Agentur.
Wir haben die Beweise, wir haben halt auch festgestellt, dass Daten gelöscht worden sind und teilweise konnten sie wiederherstellen.
Infolgedessen sperrt die WADA Russland im Dezember 2019 für weitere 4 Jahre. Die Russen legen Einspruch vor dem Internationalen Sportgerichtshof KAS ein. Die Sperre wird halbiert. Russlands damaliger Sportminister Pavel Kolobkow streitet ab, dass Daten manipuliert wurden.
Unsere Experten sagen, dass nichts gelöscht wurde. Das sind rein technische Probleme, die darauf zurückzuführen sind, wie das System organisiert ist.
Das sieht der WADA-Chefermittler Günter Janger anders.
Über forensische Beweise ist es schwer zu diskutieren. Für mich ist das digitale DNA. Das heißt, wenn Daten gelöscht worden sind, dann sind sie gelöscht. Das ist nicht mehr zu diskutieren.
Auch wegen der manipulierten Labordaten zieht sich die Aufarbeitung des Skandals bis heute in die Länge. Zwar wurden im Zusammenhang mit Sotschi Strafen gegen mehr als 40 russische Athleten verhängt und das IOC erkannte zahlreiche Medaillen ab. Allerdings wirbeln noch heute Entscheidungen am grünen Tisch den Medaillenspiegel von damals durcheinander, weil trotz klarer Indizien letztlich 30 angeklagte Athleten aus Mangel an Beweisen für ein individuelles Fehlverhalten straffrei ausgingen, steht Russland noch immer an Platz 2 im Medaillenspiegel. Und die letzte Medaillenentscheidung von Sotschi 2014 lässt 10 Jahre später noch weiter auf sich warten.
Der russische Sprinter ist zu stark. Schemp hat sich schon aufgegeben. Es wird die Silbermedaille.
In Sotschi gewann die deutsche Biathlonstaffel Silber hinter den Gastgebern. Einer der Russen, Jewgeni Ustjugow, wurde nachträglich gesperrt. Doch die Deutschen Simon Schemp, Daniel Böhm, Erik Lesser und Arndt Peiffer warten bis heute auf ihre Goldmedaillen. Arndt Peiffer.
Dadurch, dass es ja auch erst im Nachhinein kam und wir dieses hohe Glücksgefühl hatten, als wir Silber gewonnen haben, habe ich eigentlich für mich versucht, das gar nicht so als sich betrogen fühlen abzuspeichern, weil damit würde ich mir ja selber so ein bisschen die Erinnerung kaputt machen. Und deswegen warten wir es jetzt ab. Wenn es dann am Ende so ist, dass wir die bekommen, dann widerfährt uns da Gerechtigkeit, was natürlich auch schön ist.
Das IOC erklärte auf ARD-Anfrage, über eine mögliche Neuverteilung der Medaillen könne es erst nach Abschluss des sportrechtlichen Verfahrens entscheiden. Dafür zuständig der Biathlon-Weltverband IBU. Der teilte mit, man warte nach einem russischen Einspruch bereits seit 1,5 Jahren auf ein Urteil des Internationalen Sportgerichtshofes KAS. Mittlerweile kommt Bewegung in die Sache. Nach Informationen der ARD-Doping-Redaktion ist mit einer Entscheidung des KAS noch im ersten Quartal 2024 zu rechnen. Gut möglich also, dass die deutsche Biathlon-Staffel bald doch noch eine Goldmedaille in den Händen halten darf. Und es gibt noch mehr Altlasten des russischen Dopingskandals. Die Welt-Anti-Doping-Agentur überprüft bis heute massenhaft die Daten aus dem Moskauer Kontrolllabor von Athleten zahlreicher Sportarten. Labordaten, die die Russen einst manipuliert haben sollen. Vertrauliche WADA-Dokumente, die der ARD vorliegen, zeigen, von insgesamt 834 aus den Daten hervorgegangenen Betrugsfällen waren im November vergangenen Jahres 145 noch immer nicht aufgearbeitet. Auch deswegen ist die russische Anti-Doping-Agentur bis heute noch nicht wieder zugelassen. Der einstige Sonderermittler Richard McLaren wirkt ernüchtert.
Das alles braucht seine Zeit. Aber könnte es schneller gehen? Ja, es könnte und es sollte. aber dieses System ist nicht so effizient, wie es sein könnte.
Ob das Kapitel Sochi 2014 für die Ermittler jemals zufriedenstellend abgeschlossen werden kann, hängt auch vom Willen derer ab, die an der Aufklärung mitwirken sollen. Sportverbände, Anti-Doping-Agenturen, Sportgerichte und nicht zuletzt das Internationale Olympische Komitee. Organisationen, die nach eigenen Aussagen für sauberen und gerechten Sport einstehen. Sie könnten dafür sorgen, dass sich ein Skandal wie der von Sochi 2014 nicht mehr wiederholt.
Josef Opfermann und Hajo Seppelt mit dem Blick auf 10 Jahre Olympiaskandal in Sochi und die Folgen des russischen Staatsdopings bis heute. Soweit Kontinent, Ihr europäisches Magazin für diesen Dienstag. Die Sendung finden Sie als Podcast auf sr2.de und in der ARD-Audiothek. Und am Mikrofon verabschiedet sich Jochen Marmitt.